Es gibt Dinge im Leben, die sind uns zu Hause in unserer Umgebung, in der wir leben, besonders kostbar. Das kann vielleicht ein besonders altes Buch sein, das wir schon über 2, 3 Familiengenerationen hinweg geschenkt bekommen haben, weitergereicht wurden und das wir an einer bestimmten Stelle in unserem Bücherregal haben oder in unserem Schrank liegen. Und wenn Kinder kommen oder wenn Leute es in die Hand nehmen wollen, sagen wir, oh, nein, Vorsicht, das ist ein altes Erbstück. Manchmal haben wir besondere Broschen oder besondere Schmuckstücke von Urgroßeltern, die nur zu besonderen Gelegenheiten angelegt werden. Es gibt Dinge in unserem Leben, meistens Gegenstände, die uns besonders wertvoll sind. Die müssen selber nicht vom materiellen Wert viel kosten. Aber sie sind uns vom ideellen Wert sehr wertvoll. Und weil sie uns sehr bedeutsam und uns sehr wertvoll sind, behandeln wir sie auch mit viel Respekt. Wir wenden unsere Aufmerksamkeit und Wertschätzung in besonderer Weise oft diesen Dingen zu. Und wir achten darauf, dass mit ihnen pfleglich umgegangen wird. Ich lasse es dabei. Besondere Gegenstände, die wir besonders schätzen, die behandeln wir in besonderer Weise, mit Rücksicht, hat. Und diese Dinge haben oft unsere Aufmerksamkeit in jeglicher Hinsicht. Wir pflegen sie und wir achten darauf, dass sie möglichst auch erhalten bleiben. In unserer Bibel-Plus-Reihe hatten wir am letzten Donnerstag darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass Christus uns erlöst hat. Wir haben darüber gesprochen, dass Christus oder wir in Christus Anteil an der göttlichen Welt haben. Wir haben davon gesprochen, dass in Christus und mit Christus und durch Christus die Erlösung, das Heil, die Vergebung der Sünden in unser Leben gekommen ist. Wir haben darüber gesprochen und gelesen, dass wir auf den Tag zugehen, wo wir mit der Herrlichkeit Christi offenbar werden, wo die Herrlichkeit Gottes uns umhüllen wird, wie Christus in dieser Herrlichkeit steht. Das war am Donnerstag. Und am Freitag haben wir Ältestenkreis gehabt, erweitert eine Gemeindeleitungsklausur im Kleinen mit der Gemeindeleitung zusammen bis, Viertel nach 9, 9:30 von 5 war eine spannende Zeit. Und da ging es dann an einer Stelle, als wir uns Gedanken machten, um die Frage, wieso erleben wir von der Wirklichkeit und Herrlichkeit Christi, wieso erleben wir von der Wirklichkeit, die das Evangelium beschreibt, untereinander und miteinander so wenig? Wir sagen, das, was Jesus für uns getan hat, ist wunderbar. Ein besonderes Erlösungswerk, wir schätzen es. Wir bekennen es, wir besingen es. Jesus, mein Erlöser, Gott, mein Erretter. Wir haben wunderbare Lieder, die Gott preisen. Und uns bewegte dann, und mich eben auch, die Frage, an welcher Stelle findet dieser eigenartige Bruch statt? Vielleicht kein gutes Wort. Ich weiß, es ist ein Restwissen aus der Erdkunde, es gibt im Fluss der Donau an einer Stelle einen Bereich, wo das Donauwasser versickert und an einer anderen Stelle wieder auftaucht und weiterfließt. Das hat man mit Farbeinspülungen mitgekriegt. Man hat irgendwo Farbe dazugegeben und irgendwo kam dann die Farbe wieder hoch. Und die Experten unter euch werden genau wissen, wo das bei der Donau ist. Ich weiß nur, dass es das bei der Donau gibt. Und ich habe so den Eindruck, in unserem geistlichen Leben gibt es auch so eine Stelle irgendwo, wir können sie nur merken, aber irgendwie geht dann so ein wenig diese Fülle, die Freude, der Reichtum des Evangeliums in unserem Leben irgendwie weg. Das versickert irgendwie. Und ich wähle bewusst dieses Bild, weil da keiner von uns würde sagen, ich will das nicht mehr. Keiner sagt, ich handle dagegen. Keiner sagt, Ich will das Heil von Christus nicht. Und doch merken wir die Kraft, die Freude, die Fülle des Evangeliums, wenn wir es lesen, wir spüren irgendwie, wir könnten sagen, wir wachsen und gedeihen nicht, wie wir sollten. Wir spüren ja Evangelium, aber es ist irgendwie immer anstrengend, vielleicht ein wenig quälend, ein wenig umständlich. Es bleibt uns so fremd. Und im Nachdenken darüber, woran liegt es? Wie könnten wir so ein Stück diese Stelle beschreiben, wo dieses Leben versickert? Wo wir die Fülle, die Gott uns im Evangelium darbietet, nicht so wirklich empfangen, wo diese Fülle in unserem Leben nicht so bleibt. Wo ist diese Stelle? Was passiert da, dass wir nicht in der Fülle an dieser Stelle so unterwegs sind und es so erleben und erfahren? Und dann zunächst mal bin ich an dieser Stelle auf diese wunderbare Titel für die Predigt gekommen, die neue Wirklichkeit in meinem Leben. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ist diese neue Wirklichkeit in meinem Leben von Christus da? Ja, das ist sie. Aber Fragezeichen, ist sie bestimmend? Ich will uns mitnehmen auf diese Spur, dass wir einerseits sagen, das Evangelium Jesus Christus ist einzigartig, etwas Wunderbares, Besonderes. Er hat uns erlöst, wir haben Vergebung der Schuld. Wir schätzen das. Und auf der anderen Seite aber doch, diese eigentümliche Erfahrung, irgendwie, wenn man genau nachfragt und ganz ehrlich mit sich ist, hat man den Eindruck, das geistliche Leben ist so ein bisschen savannenmäßig trocken. Das ist nicht so wirklich Flusslauf. Da muss man immer mal so auf einen Schauer warten, aber so richtig. Und dieser kleinen Frage, wo ist diese Sickerstelle, möchte ich uns nachspüren heute. Und zwar mit dem eigenartigen Text aus Galaterbrief, Kapitel 5. Drei, für mich jedenfalls in diesem Kontext, Schlüsselverse, die mir helfen sollen, euch den Gedanken, der mich bewegt, näher zu bringen. Erster Vers, Kapitel 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns berufen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht denn fest, und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft spannen. Erster Vers. Zweiter Vers, Vers 13. Gewiss, zur Freiheit seid ihr berufen, Brüder. Schwestern auch. Gewiss, zur Freiheit seid ihr berufen. Nur macht die Freiheit nicht zum Stützpunkt des Fleischestriebes, dient vielmehr einander in Liebe. Vers 25. Wenn wir nun durch den Geist Gottes das Leben haben, so wollen wir auch im Geist wandeln. Die drei Verse. Sie markieren für mich sozusagen den Spannungsbogen, unter dem wir versuchen wollen, uns diesem Thema mit der Sickerstelle einmal zu nähern. Die Wirklichkeit, die Paulus im Galaterbrief, Kolosserbrief auch, an anderen Stellen auch, aber ich beziehe mich jetzt einfach mal auf diese Verse in diesem Kapitel. Hier nimmt Paulus den Begriff der Freiheit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Wenn wir das Wort Freiheit hören in der deutschen Sprache, dann hören wir sehr oft unbewusst mit, dass Freiheit immer bedeutet, weg von Bindung. Freiheit kann ich nur erleben, wenn ich mich in keinerlei Verbindung und Unterordnung und Zuordnung und ganz modern ist es heute, auf jeden Fall in keiner Institution bin. Freiheit realisiert sich nur, wenn ich, ja, und jetzt wird's spannend. Wenn wir es füllen, wenn wir es zu Ende formulieren, müssten wir wahrscheinlich sagen, Freiheit realisiert sich nur, wenn ich bestimmen kann, was ich mache. Freiheit realisiert sich nur, wenn ich machen kann, was ich will. Und noch spannender wird es und ehrlicher vielleicht, wenn ich sage, Freiheit realisiert sich nur dann, wenn ich ausleben kann, was ich fühle, wonach mir gerade zumute ist. Und wenn wir hingucken, merken wir, da ist ganz viel von dem, wo es sich um mich dreht. Freiheit, das hängt mit der Füllung, mit dem Verständnis des Wortes zusammen, ist für uns ganz oft ganz stark in dieser Einseitigkeit gefüllt. Freiheit heißt immer frei von, ungebunden, unangebunden, unverpflichtet. Die Philosophen, die ein bisschen studierten oder wie auch immer, die sagen, es gibt keine Freiheit an sich. Das ist eine Lüge. Das ist dummes Zeug. Es wird gerne so genutzt, aber es gibt keine Freiheit an sich. Es gibt eine Freiheit von etwas und immer darin eingeschlossen eine Freiheit zu etwas. Ob ich das so bewusst nachvollziehe, sei dahingestellt. Ich denke, wenn ich frei bin von etwas, dann kann ich sozusagen irgendwie schweben im Raum. Und wenn ich will, warum auch immer, lande ich und tue etwas. Das ist Freiheit. Aber so läuft das Leben nicht. Ich bin etwas losgeworden und fast automatisch tue ich etwas anderes. Die frei gewordene Fläche, das, wovon ich frei geworden bin, habe ich sofort wieder gefüllt. Machen wir ein paar Beispiele. Wenn wir der Werbung glauben, dann hat es in den letzten 40 Jahren eine Revolution bei den Haushaltsgeräten gegeben, und zwar so, dass unsere Ehefrauen in der Regel nicht mehr aus dem Bett aufstehen bräuchten, weil nämlich mittlerweile alle Geräte alles erledigen und Frauen nur frei haben. Die Waschmaschine, die Spülmaschine, der neue Staubsauger, ja, das automatische Heißluftfensterputzgerät hast du nicht gesehen. Und überall, sie sparen Zeit. Ja, die neue Bügelmamsell mit Dampf- und Zusammenlegfunktion. Und eigentlich bräuchten die Frauen nur noch irgendwo stehen und gucken, wie so. Ne? Aber ganz ehrlich, solchen Frauen bin ich noch nie begegnet. Entweder haben sie eine Putzfrau und dann stöhnt die Putzfrau. Oder sie sind trotz all dieser Geräte immer unter, das ist jetzt der Witz, sie sind immer unter Zeitdruck. Wie kommt es? Das kann doch gar nicht sein. Ich müsste doch Stunden am Tag frei haben, gesparte Zeit. Habe ich aber nicht. Warum nicht? Weil ich die gesparte Zeit immer wieder mit irgendeiner mir naheliegenden Aktivität fülle. Weil ich sofort frei von der einen langen Arbeit werde und mir dann automatisch etwas anderes dazu hole. Und wupp, habe ich wieder mein Leben gefüllt. Es gibt keine Freiheit an sich. Eine Freiheit von bedeutet immer auch, dass ich sie zu etwas anderem dann einsetze und im Grunde genommen wieder fülle. Paulus macht deutlich, und das ist ein Gedankengang, ihr seid zur Freiheit hat Christus uns befreit. Das hat stattgefunden. Wovon? Wenn wir in den Text reinlesen, können wir gleich noch machen, dann kriegen wir mit, dass auf der einen Seite wir frei geworden sind vom sogenannten Fleischestrieb, so nennt er es hier. Vom Fleisch, das heißt, wir sind frei geworden von der Macht der Sünde, die uns bindet und knechtet. Und die uns eigentlich kein anderes Handeln als schuldig werden vor Gott ermöglicht hat. Davon hat Christus uns befreit. Das bedeutet, wir sind nicht mehr so unter der Macht der Sünde, dass wir ständig und neu ohne Ausweg sündigen müssten. Wir sind nicht so unter der Macht der Sünde, dass wir keine Option, keine andere Wahlmöglichkeit mehr haben. Das hat Christus besiegt. Wir sind befreit von diesem Zwang, von dieser Knechtschaft. Es hat eine Standesänderung gegeben. Wir sind nicht mehr Knechte, wir sind frei geworden durch Christus. Paulus kennt aber die Problematik, indem er nämlich sagt, wir sind zur Freiheit befreit. Jetzt steht fest in der Freiheit. Und er grenzt das ab, dieses Feststehen, und macht deutlich, und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft einspannen. Die Möglichkeit gibt. Ich habe also sozusagen Zeit gewonnen. Und Paulus würde sagen, pass auf, dass die gewonnene Zeit nicht wieder flöten geht in irgendwelche Arbeit, die du vorher auch schon gemacht hast. Setz die gewonnene Zeit anders ein. Mach einen Unterschied. Du bist befreit von und jetzt leb anders. Also wir sollen uns zunächst einmal nicht in die Knechtschaft wieder neu einspannen lassen. Und dann sagt Paulus, Vers 13, gewiss zur Freiheit seid ihr berufen, Geschwister. So, und jetzt kommt die Mahnung, nur anders formuliert. Macht diese Freiheit nicht wieder zum Stützpunkt des Fleischestriebes. Also füllt diese Freiheit nicht wieder mit den alten Prioritäten. Füllt jetzt das Leben nicht wieder mit den alten Zielen. Wie müssen wir uns das vorstellen? In unserer Gesellschaft, so wie wir gesehen haben mit dem Josef Müller, nehmen wir mal diesen kleinen Clip, den wir vorhin gesehen haben. In unserer Gesellschaft zählt Besitz, zählt Status, Einfluss. Wen kenne ich? Mit wem kann ich mich in der Öffentlichkeit schon abgelichtet darstellen? Ne, mit Jacksons Schwester, Latoya Jackson, ich meine, da mal zusammenstehen, in die Kamera lächeln. Von Helmut Stoiber, die Hand geschüttelt bekommen. Manche waschen sich einen Monat die Hand nicht. Andere springen zum Desinfektionsmittel. Es gibt so bestimmte, ja, eine Yacht, was? Nur 13 Meter. Meine war 15. Status. Es gibt unter den Milliardären, das weiß man gar nicht, es gibt unter den Milliardären einen Wettlauf, wer die längste Yacht hat. Die längste Yacht war 150 oder 155 Meter. Daraufhin hat der abgelöst war, der hatte eine gehabt, die war 153 Meter, hat die verkauft oder auf Halde gelegt, keine Ahnung, und hat eine neue in Auftrag gegeben. 155,5 Meter. Warum? Damit mein Name verbunden ist, ich habe die größte Yacht. Status, Ansehen. Auto, ein Rolls-Royce, zwei Rolls-Royce. Zwei Rolls-Royce, ein Maserati. Ja, man muss immer ein bisschen mehr als der Nachbar. Ja, das zählt. Ein Haus, zwei Haus, Haus größer. Das zählt von Bedeutung. Paulus macht deutlich, achtet darauf, dass ihr nicht wieder, wenn ihr von Jesus Christus befreit seid, heimlich, vielleicht unbemerkt, oder vielleicht auch gewollt, wieder einmündet in diese gleiche alte Zielvorgabe, die vorher euer Leben bestimmt hat. Nun kann man natürlich nicht den ganzen Tag immer irgendwo stehen bleiben und darüber nachdenken, Vorsicht Stefan, oh Vorsicht, oh Vorsicht, kommt man ja auch nirgendwo hin. Was wäre denn die Hilfe dafür, dass man in der Freiheit bleibt und angeschlossen bleibt an dem Zustrom der Freude, der Gnade und des geistlichen Lebens von Jesus Christus in mein Leben? Was müsste ich denn stattdessen tun, damit ich auf der richtigen Spur bleibe? Ein kleiner Satz mit großer Wirkung. Paulus sagt im Vers 13, ihr seid zur Freiheit berufen, er bekräftigt es, schränkt das auch nicht ein. Er sagt, achtet darauf, dass ihr euch nicht wieder knechten lasst. Er hat es vorhin gesagt, er sagt es noch einmal. Und dann schiebt er einen kleinen Satz hinterher, der Sprengkraft besitzt und der eigentlich so die Umwertung aller Werte bedeutet, nämlich indem er sagt, dienet vielmehr einander in Liebe. Kleine, wenige Worte mit richtig viel Dynamik drin. Erstens, dienet einander. Wer will schon dienen? Wer den Mut hat zu dienen, hat Demut. Da kommt das Wort nämlich her. Demut ist die Bereitschaft, sich eher zu bücken, als sich über den anderen zu erheben. Das hat Jesus sehr plastisch vorgemacht. Jesus hat seinen Jüngern nicht den Kopf gewaschen, sondern die Füße. Er hat sich gebückt. Er hat sich gedemütigt. Er hat gedient an dieser Stelle. Dient einander. Also es geht um die Haltung des Dienens, nicht des Herrschens, nicht des Rechthabens. Dienen hat das Wohl des anderen im Blick. Was kann ich tun, damit dein Leben gelingt? Was kann ich tun, dass es dir besser geht? Dienen. Zweite Beobachtung an dieser Stelle. Wir dienen gerne allen Leuten, bloß nicht dem anderen. Oder? Schon mal, also am besten dienen wir niemanden, den wir kennen. Dann kann man nämlich toll dienen. Weil heimlich wird man dann sozusagen zum Gönner stilisiert. Ja? Ich bin so weit weg vom anderen, ich tue ihm Gutes, toll. Paulus sagt aber, dienet einander. Er sagt auch an einer anderen Stelle, und nicht umsonst sagt er das, ertraget einander. Wer einander dient, kommt an den Punkt, wo er nicht nur den anderen trägt und wo er nicht nur die Last des anderen trägt, wie Paulus im gleichen Brief in Kapitel 6, Vers 2 sagt, einer trage des anderen Last. Ein wunderbares Trauwort. Einer trage des anderen Last, so erfüllst du das Gesetz Christi. Das geht nur, wenn ich nah genug bei einem anderen dran bin, den ich kenne. Nur dann kann ich Lasten tragen. Dienet einander bedeutet, dass ich den anderen kenne. Kommet einander in Ehrerbietung zuvor. Das heißt, es sind die Leute, die ich kenne. Dienet einander ist sozusagen das Gegenprogramm oder ja, das zu dieser geistlichen Versickerung. Warum? Das ist meine These heute Morgen. Ich glaube, dass wenn wir lernen, wieder neu einander zu dienen, diesen Fokus zu bekommen, dass etwas Interessantes passieren wird. Ich glaube, dass wir erst einmal Reibungsfläche erzeugen. Ich fange mal mit dem Negativen an. Ne? Wer einander dient, kriegt nämlich die rauen Stellen des anderen mit. Die scharfen Kanten, die Ecken, da wo es nicht rund läuft. Das, was der andere tut, was mir schwerfällt, der muss nichts verkehrt machen. Das ist nämlich jetzt das Geheimnis. Wenn wir einander dienen, erzeugen wir Reibungsfläche. Das heißt, wir bekommen mit entweder die Kanten und Ecken des anderen oder im zweiten Durchgang, wenn ich nochmal hingucke und der Herr Jesus mir sagt, guck doch nochmal hin, warum da so eine Reibungshitze entsteht. Beim zweiten Hinsehen entdecke ich, das ist nicht der andere. Das ist meine Kante. Das ist meine Ecke. Das ist meine Haltung, die nicht in Ordnung ist. Dienet einander bedeutet, ich bringe mich so nah zu dem anderen hin, dass zwischen uns die Kanten, im besten Fall, wir beschreiben das Ergebnis schon, abgeschliffen werden. Abschleifen ist keine schöne Aufgabe. Staubt, ist Arbeit und ganz ehrlich, ist langwierig. Macht man nicht so. Da muss man immer wieder weggucken, immer wieder blasen, egal was man macht und schaut, ist es gerade, ist es Plan, passt es. Dienet einander bedeutet, dass Christus uns in die Beziehung zueinander setzt, miteinander umzugehen, nah genug beieinander zu stehen, so dass wir unsere Macken und Kanten sehen. Die Gefahr natürlich ist die, dass wir uns übereinander erheben und wir glauben, der andere hat den Fehler. Wir werden entdecken, wenn wir nah genug beieinander sind, dass wir immer auch derjenige sind, den andere entdecken, weil sie an mir Fehler sehen und an mir Schwächen sehen und an mir Kanten entdecken, die ich lieber nicht so entdeckt gehabt hätte. Was passiert dann? Was passiert, wenn es zu dieser Reibung kommt? Nun, Paulus ist da ganz nüchtern. Er sagt erstmal, dienet einander in Liebe, nicht in Härte der Rechthaberei. nicht in der Haltung der Besserwisserei, nicht in der Haltung des Richters. Im Jakobusbrief gibt es einen wunderbaren Satz, da steht, Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. Seid barmherzig, sagt Jesus, wie ich barmherzig bin, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Wer mit Härte misst, wird auch mit Härte gemessen werden. Dienet einander in Liebe. Aber was mache ich denn dann, wenn ich dann diese Reibungsverluste habe? Bei aller Liebe, irgendwann ist doch die Liebe aufgebraucht. Liebe heißt ja auch nicht fünfe gerade sein lassen. Wir sollen die Wahrheit einander in Liebe sagen. Epheser 4, Vers 15. Wir haben in einer christlichen Tradition den Eindruck, wenn du mich liebst, lässt du mich in Ruhe. Nee, das ist Gleichgültigkeit. Das ist nicht Liebe. Wenn ich jemanden liebe, dann will ich, dass es ihm gut geht. Dass er keine Fehler macht. Da kann ich auch schon mal Unrecht haben. Da fängt man sich so als Vater dann das ein. Ne? Ach, Vati, du wieder. Aber ich will, dass es dem anderen gut geht. Deswegen sage ich es ja. Kann auch sein, ich bin da mal, naja, zu überväterlich. Das kriegt man dann auch schon wieder gesagt. Vati, du bist oberpeinlich. Ja. Ist okay. Aber ich will, dass es dem anderen gut geht. Einander dienen in Liebe möchte, dass es dem anderen gut geht. Und wenn wir einander in Liebe dienen, passiert Folgendes. Ich weise uns nur darauf hin, dass es heißt, Brüder, wenn man einer auf dem anderen einen Fehltritt betroffen wird, so gebt ihm das Brett richtig rein. Steht da nicht. Haltet's ihm vor. Steht da nicht. Sagt ihm im Spiegel, schau dich an. So siehst du aus. Steht da nicht. Da steht, wenn auch einer auf einem Fehltritt betroffen wird, also quasi, wir kennen den Begriff aus einer speziellen Situation, in flagranti, dann bringt ihn als Geistesmenschen im Geist der Sanftmut wieder auf den rechten Weg. Der Geist der Sanftmut hat den Mut, dem anderen in Liebe und sanft den Fehler nahezubringen und ihm zu helfen, es besser oder richtiger zu machen. Und wenn wir das als Geistmenschen tun, dann heißt das als Geistmenschen im Geist, dann heißt das als Menschen, die hören, was der Geist Gottes mir zu dieser Situation und zu dieser Person jetzt aufs Herz legt, wie ich es ihm sagen soll. Das ist aber anstrengend. Ja, kann schon, also ein bisschen anstrengend kann das schon sein, ja. Aber was ist der Nutzen? Was ist die Wirkung? Nun, die Wirkung ist, wenn ich so unterwegs bin, einander dem in Liebe zu dienen, wenn ich merke, vieles von dem, woran ich leide, sind meine Kanten. Wenn ich merke, ich entdecke am anderen Dinge, die sollte ich ihm liebevoll sagen, dann werde ich damit ins Gebet gehen vor Gott, um rauszubekommen, wie sage ich es ihm am besten. Und dieser Umgang mit dem Wort Gottes, mit dem anderen, mit dem Geist Gottes, bewirkt etwas Faszinierendes. Das Wasser versickert nicht mehr. Das ist der Punkt. Ich glaube, dass meine These, dass wir so oft in unserem geistlichen Leben so diese frische, sprudelnde Quellkraft nicht haben, weil wir nicht mehr nah genug aneinander und beieinander sind, um einander zu dienen und zu korrigieren. Und dann erleben wir nicht, dass wir zurechtgebracht werden und wachsen. Wir erleben nicht, dass Geist Gottes unser Leben verändert. Wir halten uns den anderen so auf Distanz, dass nichts passiert. In meinem Leben und im Leben des anderen auch nicht. Nun weiß ich, in Deutschland ist das natürlich so, da wird Glaube immer ganz privat. Da darf man nicht nachfragen. Aber ich kann euch ehrlich sagen, die Sachen erinnere ich am ehesten und am besten und am intensivsten, wo Leute mich in Liebe von Jesus her korrigiert haben. Die Sachen habe ich mir gemerkt. Schießt mich mein Freund in Ingolstadt ab, Gerolfing, als ich mal so irgendwie richtig sauer war. Geld, Stefan, das musst du aber am Samstag beichten. und gehe ich bei ihm nicht beichten. Aber der Satz hat mich stutzig gemacht, weil ich dachte, oh, da solltest du deine Worte ein bisschen besser abwägen. Ich möchte beim nächsten Mal nicht wieder von ihm ermutigt werden, zur Beichte zu kommen. Also sage ich es vorsichtiger. Die schärfste Variante war, dass eines Tages kam meine Schwester auf mich zu vor vielen Jahren und sagte, ich soll dir vom Herrn Jesus sagen, ich soll dir ein Pflaster schenken. Ja, Pflaster kann man immer gebrauchen, ist okay. Ja. Genau. Dann hat sie gesagt, der Herr sagt dir, ich klebe dir den Mund zu, als Verkündiger, wenn du weiterhin so über mich redest. Das habe ich mir gemerkt. Ich will mir den Heiligenschein nicht putzen. Ich will nur sagen, ich glaube, dass das Geheimnis wirklich darin liegt, in einer Gemeinde, ob wir miteinander unterwegs sind, ob wir uns noch Anteil geben an unseren Sorgen und Nöten, ob wir nah genug beieinander sind, sodass wir einander geistlich dienen können, ob wir nah genug beieinander sind, ob wir einander auch sagen zu können, hör mal, ich hab da mal eine Frage. Das ist meine Beobachtung für dich. Und wenn dahinter die Liebe steht, dann will ich nicht den anderen klein machen, dann will ich den anderen nicht platt machen, dann will ich, dass er gedeiht. Dann will ich, dass er wächst. Dann will ich, dass es ihm gut geht. Und dass er Christus im Alltag erfährt und erlebt. Letzter Vers, dann ist Schluss. Wenn wir nun durch den Geist, ich sage es jetzt mal ein klein bisschen schärfer, nur ein bisschen schärfer, wenn wir nun durch den Geist dieses Leben haben, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, wenn wir nun durch den Geist das Leben haben, so steht es hier, so wollen wir auch im Geist handeln, wandeln, leben, umgehen. Nicht den anderen umgehen, sondern miteinander so handeln und uns aneinander miteinander so ranlassen. Und dann, glaube ich, werden wir erleben und erfahren, wie eine neue Frische und Lebendigkeit des Geistes Gottes unser Herz, unser Leben trifft und auch die Atmosphäre der Gemeinde weiter intensiviert, weiter frisch macht und frisch hält und nach vorne bringt. Das wünsche ich uns. Möge Gott uns dazu Gnade geben. Amen.